möchte nochmal an dieser Stelle am Anfang der Predigt auf das Erntedankopfer der Kreuzkirche verweisen und nachher in der Predigt auf einen Punkt insbesondere hinweisen, der vielleicht ungewöhnlich erscheint, aber vielleicht lohnt es sich mal hinzuschauen. Ein Drittel des Erntedankopfers fürs DIFEM, Deutsche Institut für Ärztliche Mission in Tübingen. Wobei das Geld ja nicht in Tübingen bleibt, sondern davon wird medizinische Nothilfe zur Mpox, also Affenpockenbehandlung im Kongo, weitergegeben. Wer sich da ein bisschen auskennt, Kongo ist ein Staat, in dem Hass und Gewalt herrschen, wo es äußerst schwierig ist zu arbeiten und zu helfen, und trotzdem investiert das DIFEM dort Mittel und Menschen und Verbindungen, das zu teilen und zu helfen. Und ich bin dankbar, dass wir als Kreuzkirche uns da auch beteiligen können. Das zweite Drittel, German Baptist Aid im Libanon. Zitat, so glücklich, dass ich lernen darf. Dort werden Kinder unterstützt und den extremistischen Gruppen dort geflohen sind in den Norden des Libanon und lernt, wie man miteinander umgeht, ist auch friedensfähig für den Tag nach dem Gemeindeleben. Ich danke jetzt schon allen Gebern und bin dankbar für alle Gaben. Ich möchte heute mal den Blick auf den Libanon richten. Das hat nicht nur mit diesem Drittel für die syrischen Flüchtlingskinder im Libanon zu tun, sondern auch mit dem heutigen Predigtext. Denn diese Erzählung im heutigen Predigtext ereignet sich genau im Libanon. Im Süden des Libanon, gar nicht so weit weg von der Grenze zu Israel. Im Libanon begegnen die Menschen auf ganz besondere Weise Jesus. Da sind die Flüchtlingskinder, die im Norden Libanons Zuflucht gefunden haben mit ihren Familien und dort unbekümmert spielen und aufwachsen können, trotz Krieg und Flucht. Und gleichzeitig erlebe ich, dass gerade in den vergangenen Tagen der Krieg auch in den Norden des Libanon kommt. Und ich bin mir nicht sicher, wie es den Menschen dort zurzeit geht, den Kindern und den Flüchtlingsfamilien. Weil der Norden des Libanon ist nicht mehr ein sicheres Rückzugsgebiet. Bis dahin, wie schlimm muss es dort zugehen, wenn Menschen aus dem Norden des Libanon inzwischen nach Syrien fliehen, in das Land, aus dem sie geflohen sind. Die German Baptist Aid und die European Baptist Federation berichten davon, dass Menschen dort die schlimmste Katastrophe in der libanesischen Geschichte erleben, in diesen Tagen. 1 Million Menschen als Binnenflüchtlinge auf der Flucht in einem kleinen Land und sie wissen nicht wohin. Häuser ausgebombten Menschen. Das löst Diskussionen aus Libanon, das ist doch die Hisbollah. Wie könnt ihr als German Baptist Aid, wie könnt ihr als Kreuzkirche die Hisbollah unterstützen durch ein Drittel des Erntedankopfers? Vielleicht hören wir nochmal hin und lesen nach, wo dieses Drittel hingeht. An Flüchtlingskinder, die aus Syrien geflohen sind. Und ich möchte erinnern, der Libanon mit seinen vielen religiösen Gruppen ist eine enorme Vielfalt bis hin in die Regierung, wo fast alle Religionen vertreten sind, ist einzigartig in dieser Welt und sogar in der Verfassung festgelegt. Libanon ist nicht die Hisbollah, auch wenn es im Moment so scheint. Im Libanon begegnen Menschen in diesen Tagen auf ganz besondere Weise Jesus. Zum Beispiel dadurch, ein kleines Beispiel, es gibt dort 32 Baptistengemeinden. 32 Baptistengemeinden mit 1600 Mitgliedern und vielen im Umfeld. Wer hätte das gedacht? Eine kleine Kraft, die sich selbst als Hände und Füße Jesu versteht. So bezeichnen sie sich selbst, wenn man sie fragt. Sie geben Trost und Hoffnung, obwohl viele von ihnen selbst Trost und Hoffnung brauchen. Viele unserer Brüder und Schwestern, deren Familien haben inzwischen ihr Zuhause verloren, dadurch, dass ihr Zuhause zerstört wurde. Sie haben ihre Arbeit verloren, weil es ihre Arbeitsplätze nicht mehr gibt. Sie haben Angehörige durch den Krieg verloren. Die Beirut Baptist School, die Baptiste untergebracht, weil sie kein Zuhause mehr haben, in Beirut. Das theologische Seminar der Baptisten bereitet täglich hunderte Mahlzeiten vor für die Opfer des Krieges und sie fragen nicht, woher kommst du und was glaubst du? Die Not schreit zum Himmel und das baptistische theologische Seminar mit seiner Kantine hilft. Das Ziel ist, Trost zu geben, Hoffnung zu geben und die Liebe Christi in die Tat umzusetzen. Der heutige Predigtext führt uns genau in diese Region, die heute bombardiert und zerstört wird. In der Jagd auf einzelne Führer der Hamas und der Hezbollah gibt es viele Tote, Verletzte unter der Zivilbevölkerung. Wir begegnen Menschen, die um ihr Leben fliehen, mit Verlust von Angehörigen, von Zuhause und Versorgung. Und der heutige Predigtext ereignet sich in Sidon und einem Vorort namens Sarepta. Sidon ist ein Ort, der zwischen Beirut und Tyros liegt. Sidon mittendrin. Dieser Ort heißt heute Saida. Saida und Sidon ist die viertgrößte Stadt des Libanon. Und ein Vorort 13 Kilometer weiter südlich, Richtung der Grenze, Zarpat. Damals zu biblischer Zeit Sarepta im 9. Jahrhundert. 13 Kilometer südlich von Sidon. Was verbindet die Menschen heute mit den Menschen im 9. Jahrhundert vor Christus, wo unsere Erzählung handelt? Was verbindet sie? Sie verbindet damals wie heute Flucht, Elend, Hunger, Angst und dass sie den Tod vor Augen haben und nicht wissen, wie sie den nächsten Tag erleben werden. Es gibt, das werden wir nachher im Lied nach der Predigt hören, es gibt hungrige Herzen. Wie kann ich da verheißungsvolles Teilen als Predigtthema wählen? Wie geht das? Hört selbst. 1. Könige 17 ab Vers 8. 1. Könige 17 ab Vers 8. Da kam das Wort des Herrn zu Elia. Auf, geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt. Bleib dort, denn ich habe einer Witwe. Elia sprach sie an und sagte, hol mir doch bitte einen kleinen Krug mit Wasser, ich möchte was trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir doch bitte noch ein Stück Brot mit. Da antwortete sie, so gewiss der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe überhaupt keine Vorräte mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte gerade ein paar Hölzchen sammeln, wieder heimgehen und etwas aus den Resten backen. Mein Sohn und ich, wir wollten noch einmal etwas essen und danach sterben. Da sprach Elia, fürchte dich nicht. Geh nur und tu, was du gesagt hast. Aber mach zuerst für mich ein kleines Brot und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehlkrug wird nicht leer werden und die Ölkanne wird nicht versiegen. Das wird so bleiben bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen schenkt und es auf den Ackerboden regnen wird. Sie ging los und tat, was Elia gesagt hat. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen. Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. Der Mehlkrug wurde nicht leer und die Ölkanne versiegte nicht. So hatte es der Herr durch Elia gesagt. So hat es der Herr durch Elia gesagt. Er hat aber vorher noch eine ganze Menge mehr gesagt durch Elia. Denn durch Elia wurde ein Gottesurteil über einen israelitischen König ausgesprochen. Und erst dadurch konnte es zu dieser dramatischen Situation kommen, der Hungersnot und des erwartbaren Sterbens. Und Elia ist sogar aus Israel rausgegangen, in diese Gegend rund um Sidon und Zarpat, Sarepta. Unter normalen Umständen würde ein israelischer Prophet nicht das eigene Land verlassen, kaum etwas für sich selber und ihren Sohn hat. Was war vorher geschehen und wieso konnte der König Israels provoziert Gottes Zorn? Ein König Israels, der aus machtpolitischem Kalkül sich mit Mächten eingelassen hat und Koalitionen geschmiedet hat, die letztlich zum Unheil für sein eigenes Volk und die umliegenden Völker wird. Einer, der nicht mehr nach Gott fragt, sondern ganz und gar anderen Göttern und Werten vertraut. Der heutige Predigtext führt uns in diese Lang kein Tau und kein Regen und eine Dürrekatastrophe als Strafe Gottes. Damals so ein kleiner Klimawandel in der Region. Doch all das, was da geschieht, wenn man die Macht hat, gibt man die so schnell nicht auf. Und wieso sollte sich ein israelischer König vor einem Gott beugen, wenn er doch andere Götter vor Ort hat und denen sogar Tempel baut? Dieser König kehrt nicht um. Er ist unbelehrbar und fürchtet noch nicht einmal den Gott Israels. Ernten fallen aus, kein Tropfenregen mehr, Menschen hungern und leiden an Durst. Und bemerkenswert ist für mich, dieses Gericht Gottes, was dem König Ahab galt, und wenn ein König Gott vergessen hat. Selten zahlen die wirklich Verantwortlichen für ihre Schuld. Ich glaube, das ist heute auch noch so. Die Folgen gottlosen Handelns und politischer Machtbesoffenheit bekommen letztlich alle zu spüren. Selbst an Elia. Sein Name bedeutet, mein Gott ist der Herr. Er bekommt die Macht, die Nebenwirkungen, Auswirkungen, die Beben dieses göttlichen Gerichts gegen die Mächtigen auch zu spüren. Auch für ihn kein Regen mehr, ein versiegender Fluss, keine Nahrung mehr. Er hatte ja einen Zufluchtsort noch gerade so bekommen im Ländle, bis Gott ihm sagt, zieh mal weiter. Hier geht's nicht, hier ist Ende, hier gibt's nichts mehr für dich. Und Elia bleibt nur noch die Flucht ins Ausland, die Gott veranlasst hat. Als Elia im 9. Jahrhundert vor Christus nach Sarepta bei Sidon kommt, ist er Flüchtling im fremden Land. Hier wird nicht Gott, der Gott Israel leitet, ein Heilsgott. Interessant ist nur, dass von der Fruchtbarkeit und vom Öl in Sidon nicht mehr viel übrig ist. Und als Elia dort eintrifft, in Sarepta bei Sidon, ist nichts fruchtbar und ölhaltig. Also eine Handvoll Mehl und etwas Öl in der Kanne weisen darauf hin, dass diese Götter dort, Astart und Eschmon, wenig wirksam sind, so sind alle. Sogar in den umliegenden Ländern. Die Menschen Israel, den Propheten Elia und auch die Leute in Sarepta. Niemand kann den globalen Zusammenhängen entrinnen, auch nicht der Prophet Gottes. Und es ist der Hunger, der sie verbindet. Der Hunger verbindet Elia, den Propheten, mit der namenlosen Witwe und ihrem namenlosen Sohn. Hunger, der verbindet. Was sie nicht verbindet, ist ihre Herkunft. Elia ist in dieser Region ein Fremder, ein Flüchtling. Er hat nur seinen Glauben mitnehmen können. Nur seinen Gott hat er mitgebracht. Die Witwe und ihr Sohn, sie sind die Einheimischen, die hier zu Hause sind. Aber wenn man sie hört, wohl nicht mehr lange. Sie sagt, ich habe überhaupt keine Vorräte mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte gerade ein paar Hölzchen sammeln, so vor den Toren der Stadt. So die Reste absammeln, wieder heimgehen und etwas aus den Resten backen, das, was gerade noch so geht. Und dann wollen mein Sohn und ich noch einmal etwas essen. Und danach sterben wir. Wer die Bilder heute aus Gaza und dem Libanon sieht, wie Menschen versuchen, etwas zu essen zu bekommen, wie sie sich etwas kochen, wie sie handeln, wie sie Holz sammeln und Brennmaterial, um unter einfachsten Umständen unter freiem Himmel sich Essen zuzubereiten, kann sich vielleicht vorstellen, was die Witwe im 9. Jahrhundert hier miterlebt. Hungrige Herzen, eine sterbende Welt, verloren und haltlos. Wie lässt sich das ändern? Wie lässt sich eine Handvoll Mehl im Krug und etwas Öl in der Kanne verheißungsvoll teilen? Wenn dann noch einer dazukommt, dieser Elia, und sagt, bring mir mal Wasser und vergiss das Brot nicht und dann zuerst für mich bitte das Brot und dann isst du, bitteschön. Ist die Witwe, diese Alleinerziehende mit ihrem Sohn, überhaupt in der Lage und auch willig zu teilen? Wie würden wir es machen? Was haben wir noch so im Haus? Und dann kommt jemand und sagt, erst mal her damit. Und ich meine, mein Vorratsschrank ist voll, habe ich gemerkt, als ich die Sachen hier für die Tafel mitgebracht habe. Was ist da alles drin? Was kann ich alles abgeben? Das war damals anders. Ist die Witwe mit ihrem Sohn überhaupt willig und bereit zu teilen? Sie hat ja selbst zum Leben zu wenig und zum Sterben gewiss nicht zu viel. Das merkt sie ja selbst. Und wie soll sie das noch mit einem Menschen teilen, der übrigens auch noch an dieser Katastrophe beteiligt ist? Denn er hat ja das Gottesurteil ausgesprochen gegen den Ahab. Und jetzt haben sie den Salat beziehungsweise keinen mehr, weil es kein Wasser gibt und auch kein Getreide mehr und nichts mehr da ist. Dieser Prophet kommt zu mir und sagt, gib mir Wasser und Brot. Dieser Prophet hat das doch erst ausgelöst durch seine Gerichtsansage. Und jetzt sind wir alle miteinander betroffen. Und doch, die Witwe geht los, um etwas Wasser zu holen und Elia ruft ihr hinterher und bittet um Brot. Brot für sich Und dann kann die Witwe dem Herrn Propheten bitte schön auch noch servieren, sagst. Weißt du eigentlich, was du da verlangst? Und wie kannst du als Mann Gottes sowas tun? Denen, die nichts haben, auch noch den Rest wegnehmen und einfordern. Elia, das hat mit dem Predigtthema verheißungsvoll teilen nichts mehr zu tun, was du hier veranstaltest. Die werden sogar eigens genannt. Ich, Elia, der Prophet, die arme Witwe und auch ihr namenloser Sohn. Sie werden hinterher nochmal einzeln aufgezählt. Also, worauf kommt es nun an, wenn man verheißungsvoll teilt? Ich denke an dieser Stelle, das Hören und Handeln führen zum verheißungsvollen Teilen. Hätte die Witwe nicht geteilt, ihr Sohn und sie wären gestorben. Nun teilt sie mit einem fordernden Propheten und wird voraussichtlich etwas schneller sterben, weil sie noch weniger hat. In jedem Fall, was sie auch tut, das Ergebnis ist im Endeffekt gleich. Wenig verheißungsvoll, wenn sie denn teilt und es wagt. Und gleichzeitig hatte die Witwe noch im Ohr, was Gott ihr bereits vorbereitend gesagt hatte. Sie wusste, da wird eine Witwe für dich sorgen. Die kennst du noch nicht, aber die wirst du noch kennenlernen. Und Elia handelt. Er macht sich auf den Weg nach Sarepta. Er schaut hin, er sieht die Witwe, die da Holz sammelt, hört auch. Ich habe keine Vorräte mehr. Kaum Mehl, wenig Öl und ich werde noch ein letztes Mal essen und dann sterben. Und dann geschieht es, dass aus dem Hören und Handeln ein verheißungsvolles Teilen wird. Interessant, wie das dann losgeht. Der erste entscheidende Satz ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, sagt Elia zu der Frau, fürchte dich nicht. Vielleicht braucht es diesen notwendigen Satz, der die Not wendet, wenn er gehört auf dem Fuße. Sie gehen hin und tun, machen und bringen. Die Witwe geht und tut und macht und bringt. Verheißungsvolles Teilen, Vertrauen auf Gott und auch im Vertrauen aufeinander. Was ist denn, wenn der Prophet mich jetzt reinlegt oder wenn die Frau mich hier verhungern lässt? Ist es das wert? Wenn jemand etwas teilt, obwohl es eigentlich nichts zu teilen gibt, das Teilen aber mit einer göttlichen Verheißung verbunden ist, werden am Ende alle satt und alle werden gerettet, dann wird Gottes Segen Wirklichkeit. Dann kehren Menschen, so wie es gleich im Lied nach der Predigt heißt, zurück zum Leben. Da sind offene Arme, da werden Menschen heil, da gibt es Erlösung, Gottes Frieden und alles wird neu. Und die Verheißung? Sie lautet, der Mehlkrug wird nicht leer werden. Die Ölkanne wird nicht versiegen. Hätten weder sie noch der Elia diese Erfahrung gemacht, dass dieser Mehlkrug nicht leer wird und die Ölkanne nicht versiegt. Diese Erfahrung kann man nur machen, wenn man teilt. Hätte das Teilen nicht stattgefunden, so wäre der sichere Tod für alle drei am Ende gewesen. Aber wie ist das, wenn man... Und in der Bibel heißt es, Tag für Tag findet das statt. Verheißungsvolles Teilen bewährt sich bis zu dem Tag, an dem Gott wieder Regen schenkt. Und ein letzter Gedanke zum Schluss, wie können wir eigentlich heute verheißungsvoll teilen? Wie können wir verheißungsvoll teilen? Ich denke, dass Erntedank ein guter Tag dafür ist. Verlassen umarmen. Für diejenigen, die meinen, nichts zum Teilen zu haben, gibt es eine gute Nachricht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Lass dich nicht schrecken. Und für diejenigen, die nicht zum Teilen bereit sind, ja, sie werden auch nicht erfahren, wie Gott seine Verheißung erfüllt. Wer nichts riskiert, kann nicht erfahren, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Aber diejenigen, die mit anderen teilen, indem sie durch Hören und Tun Glauben wagen, die werden am Ende nicht leer ausgehen. Ich selbst will mich ja auf die Verheißung Gottes verlassen, darauf vertrauen, dass ich keine Not leiden muss, wenn ich mich für andere engagiere. Teilen führt zum Segen und zur Erfüllung. Zu einem Leben, das zum Teilen bereit ist, das wird ein erfülltes und gesegnetes Leben sein. Amen.